Die Texte des Apostel Paulus neigen ja dazu, etwas dicht zu sein. Und meiner Erfahrung nach ist es immer mühsam, wenn man es bloß einmal hört, nicht liest und kein zweites Mal. Deshalb lese ich den Text nochmal vor in etwas neueren Übersetzung der neuen Genfer Übersetzung. Und mit der Hoffnung, dass uns noch ein Ticken mehr erschließt, was Paulus da sehr verdichtet schreibt. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde jemand für das Gute sterben. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden, jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Nachdem Andi Scheuermann letzte Woche eigentlich alle großen Themen der Gesellschaft, alle heißen Eisen bearbeitet hat, mich gefragt, was bleibt übrig für mich, um heute was zu erzählen. Ich habe mir China ausgesucht und es geht nicht um Corona, sondern ich möchte euch das Ehepaar Shen Lei und Xu Weidong aus Liugongli in China vorstellen. Diese zwei Menschen, dieses Ehepaar, gehören zu einer Gruppe von Menschen, von der es weltweit ungefähr 200 Millionen gibt. Es sind Wanderarbeiter. Menschen, die viele Jahre, meist großen Teil ihres Lebens, nicht in ihrer Heimat verbringen. Die irgendwo im Land unterwegs sind oder auch im Ausland, dort, wo gerade Arbeit zu finden ist. Sie schlafen viele Jahre auf Baustellen unter freiem Himmel, haben kaum bis keine Ruhe, auch keine Privatsphäre. Sie erleben keine Verwurzelung, sind immer mobil, haben keine Zeit für Freundschaften. Und die Tatsache, dass sie nicht in ihrer Heimat sind, heißt eben auch, dass sie nicht zu Hause sind. Dass sie es meist verpassen, ihre Kinder aufwachsen zu sehen. Dass sie die Kinder nur selten sehen, manche nur alle Jahre und dann meist kurz. Das Leben von Wanderarbeitern. Warum tun Menschen so etwas? Warum nehmen Menschen solch ein beschwerliches Leben auf sich? Sicherlich, häufig haben sie keine andere Wahl, wenn sie überleben wollen. Aber es ist mehr als das. Zum Überleben wäre häufig weniger Entbehrung ausreichend. Aber diese Menschen verbinden mit diesem Leben eine bestimmte Hoffnung. Es ist die Hoffnung, dass ihre eigenen Kinder es einmal besser haben sollen, als sie es gerade haben. Sie tun dieses, sie leben dieses Leben genau deshalb, damit ihre Kinder das nicht mehr tun müssen. Sie tun es, damit die Kinder eine bessere Zukunft haben als die Gegenwart der Eltern. Sie tun es aus Liebe zu ihren Kindern. Was für eine Liebe, über Jahre ein Leben zu wählen, voller Unsicherheit, voller Entbehrung, voller Opfer. Nur, damit es andere nachher besser haben. Ein tiefer Ausdruck von Liebe und Hingabe, fast schon an der Grenze zur Unvernunft. Diese Menschen haben, das würde ich zumindest so sagen, größten Respekt verdient, Bewunderung und Achtung. Aber bei aller Bewunderung und Achtung und Respekt ist es doch letztlich so, dass es eigentlich eine Wette ist. Es ist ein ungewisses Unternehmen. Denn niemand weiß, ob es sich lohnt. Natürlich, es wäre optimal, wenn die Kinder die Chance nutzen, die ihre Eltern ihnen ermöglichen, eröffnen. Wenn sie das Beste aus dem machen, was die Eltern in sie investieren, über viele Jahre und meist weit im Voraus. Wenn sie es dankbar anerkennen und sich dann ebenfalls ins Zeug legen. Aber es kann eben auch sein, dass sie versagen, dass sie auf die schiefe Bahn geraten, dass sie für ihr Leben ganz andere Pläne haben als das, was die Eltern sich vorstellen würden, was optimal wäre. Es kann sein, dass sie Lebensmühe ihrer Eltern verderben, sie verspielen, die Möglichkeiten nicht nutzen oder sie bewusst ausschlagen. Oder noch schlimmer, es kann sein, dass sie den Eltern Vorwürfe machen, dass sie sagen, ihr wart nie für uns da. Und gerade bei Kindern in China, die meist Einzelkinder sind, ist natürlich der Erwartungsdruck besonders hoch, als einziges Kind die Erwartung zu erfüllen und das Investierte in irgendeiner Form wieder rauszuholen. Also es wäre doch viel einfacher, wenn man vorher wüsste, ob es sich lohnt. Wenn man wüsste, dass diese unglaubliche Mühe sich auszahlt und es den Kindern wirklich besser geht, sie was draus machen, sie es dankbar annehmen und nutzen. Mit solcher Gewissheit wäre es vermutlich ein bisschen einfacher, es zu wagen und so zu leben. Aber die Eltern wissen es nicht und tun es trotzdem, weil sie ihre Kinder lieben, weil sie letztlich nicht anders können und weil es wenigstens der Versuch, die Hoffnung, dass es klappen könnte, ausreicht, um es zu wagen. Sie haben eine langfristige, größere Perspektive, die Zukunft ihrer Kinder, und die ist ihnen wichtiger und bedeutender als die kurzfristige Perspektive ihres eigenen Wohlbefindens, ihres eigenen entspannteren Lebens. Sie nehmen die Mühe auf sich, um des größeren Ziels willen. Wir haben es gehört, Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt haben. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde jemand für das Gute zu sterben wagen. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Darin zeigt sich Gottes Liebe. So wie die Eltern Sen Lei und Xu Weidong, so wie letztlich alle Wanderarbeiter, die um die Zukunft ihrer Kinder willen alles investieren, wie letztlich die meisten Eltern, investiert Gott auf Hoffnung in seine geliebten Menschen. Paulus staunt. Er sagt, wer wagt sein Leben schon für einen guten Menschen? Vielleicht für das Gute, etwas wirklich Großes, aber für seine Feinde? Für Menschen, die einem den Rücken gekehrt haben? Für Leute, die sich kein Deut für einen interessieren? Für Geschöpfe, die sich auflehnen, es besser wissen und die Freundschaft aufkündigen? Jetzt kann man einwenden, okay, Paulus, du bist vielleicht ein bisschen negativ, oder? Ich meine, Feinde den Rücken gekehrt, Freundschaft beendet, desinteressiert. Ist das nicht ein bisschen übertrieben, lieber Paulus? Paulus würde antworten, ich weiß es besser. Schaut in meine Biografie. Er hat erlebt, dass tiefe Menschen der Drang wohnt, ohne Gott zu sein. Dass man selbst unter ganz religiösen und geistlichen Vorzeichen, unter ganz frommen Vorzeichen sein eigenes Ding machen kann. Und dass man zu Gottes Feind wird. Jesus sagt zu Paulus in ihrer ersten Begegnung, Paulus, warum verfolgst du mich? Warum schadest du mir? Was habe ich dir getan? Paulus erlebt das sehr schmerzhaft und sehr direkt. Er war sich so sicher, Gottes Willen zu tun, Gott eine Freude zu machen, Aber es stimmte nicht. Er lag völlig daneben. Und das zu erkennen, war sehr schmerzhaft. Das zu erkennen, war erschreckend. Es hat alles auf den Kopf gestellt in seinem Leben. Es war der Beginn einer tiefen Umkehr, einer sehr nachhaltigen Veränderung, einer kompletten Neuausrichtung seines Lebens. Und das nennt man Sündenerkenntnis. Die Frage ist, haben wir das schon mal erlebt, dass uns die Augen aufgehen? Haben wir schon mal entdeckt, dass wir Gott misstrauen? Dass ich Vorbehalte habe gegenüber Gott, Angst vor ihm, vielleicht sogar Hass? Dass ich entdecke, ich kenne Gott überhaupt nicht. Da ist keine Beziehung, kein Vertrauen. Das ist Sünde, diese Erkenntnis. Diese Dinge zu erkennen, ist Sündenerkenntnis. Sünde ist nicht Kuchen oder Punkt in Flensburg. Viel tiefer, viel grundlegender, viel erschreckender. Die Erkenntnis, ich bin kein Freund Gottes. Ich bin ein Feind Gottes. Und selbst wenn wir diese arg negative Einschätzung nicht teilen, aus Gottes Perspektive ist es so. Und im Zweifelsfall vertraue ich seiner Einschätzung mehr als meiner eigenen. Paulus staunt also und sagt, Gott schenkt sich nicht gerechten Menschen. Gott schenkt sich nicht seinen Freunden. Er schenkt sich seinen Feinden. Und darin zeigt sich seine Liebe. Ich möchte 3 Aspekte kurz betonen. Erstens, Gott hat alles investiert, was er hatte. Das heißt, er gibt seine Größe und seine Herrlichkeit und seine Ewigkeit auf. Er wird Mensch, er wird Sklave, er verzichtet auf alles. Nicht nur auf Würde oder auf einen Schlafplatz oder Geld. Nein, er wird völlig verkannt, er wird verlacht, er wird gefoltert und getötet. Er gibt, was er hat und zuletzt sein eigenes Leben. Und am Kreuz stirbt eben nicht einfach ein guter Mensch. Am Kreuz stirbt Gott selbst. Mehr noch, man kann es etwas zuspitzen und auf die Formulierung bringen, am Kreuz wird Gott Atheist. Jesus ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott nimmt in sich diese Beziehungsstörung auf, dieses Misstrauen, dieser Hass, dieser Wunsch, ohne Gott zu sein. Und so sehr, wie Jesus von Gott getrennt war, so sehr kann niemals irgendjemand von Gott getrennt sein. Und Gott lässt es zu, dass seine ewige Beziehung, diese Beziehung der Trinität, der Dreieinigkeit, dass diese Beziehung zerbricht, um die Beziehung zu uns zu retten. Dem Wochenlied für diese Woche heißt es, so hat es Gott gefallen, so gibt er sich uns allen. Das Ja erscheint im Nein, der Sieg im Unterliegen, der Segen im Versiegen, die Liebe will verborgen sein. Die Passionszeit ist eine großartige Zeit, sich daran zu erinnern. Ganz im Sinne von diesem Sonntag, gedenke, erinnere dich, Gott ist barmherzig. Gott schenkt sich ganz. Uns auf den Weg zu machen mit Jesus, auf den Weg nach Jerusalem zum Kreuz, Karfreitag, Ostersonntag. Sich vor Augen zu malen, was es heißt, was Gott da tut, was er tut, sich davon treffen zu lassen. 2. Aspekt. Paulus betont, Jesus tat dies alles, als wir noch Feinde waren. Also erstmal tut er es, ohne gefragt worden zu sein, ohne darum gebeten worden zu sein. Er tut es einfach. Und er geht ein großes Risiko ein. Jesus stirbt nicht für edle und gute Menschen, bei denen man weiß, dass dieses große Opfer gut investiert wäre. Er stirbt nicht für Freunde, die ihn darum bitten. Nein, er stirbt für seine Gegner und Feinde. Ohne zu wissen, ob irgendwann irgendjemand sich dafür interessieren wird. Ob es irgendjemand geben wird, der sich gefallen lassen wird, was Gott tut. Der sich darauf verlassen wird. Und die Bibel beschreibt den Menschen als Gottes Ebenbild. Mann und Frau, als Gottes Ebenbilder. Und Ebenbild heißt, wir haben eine Freiheit bekommen von Gott. Die Freiheit einer eigenen Position. Es ist unsere Würde, dass Gott uns nicht überwältigt. Dass Gott unser Nein respektiert. Dass Gott die menschliche Ablehnung seiner Investition respektiert. Gott überwältigt niemanden. Deshalb wird er klein und wirkt aus der Schwäche heraus. Eine Frage, die sich mir aufdrängt, ist, wenn Gott mit seinen Feinden so umgeht, wie er es tut, was haben dann eigentlich seine Freunde zu erwarten? Letzter und dritter Aspekt. Aus Feinden werden Kinder und Freie. Paulus sagt, wenn wir das im Glauben annehmen, wenn wir uns darauf verlassen, was Jesus tut, wenn wir uns Jesus anvertrauen, uns gefallen lassen, was da passiert, dann ist es, als ob wir in einen neuen Raum treten, Zugang bekommen zu Gottes Gnade. Und dieser neue Raum, in diesem Raum sind wir nicht nur Freunde Gottes, wir sind Kinder Gottes. Kinder, das heißt, wir sind Teil von Gottes Familie, wir bekommen Rechte, wir sind Erben, wir sind Geschwister von Jesus. Das, was ihm gehört, gehört uns. Glaube, Liebe, Hoffnung, Gerechtigkeit, Freiheit. Und Paulus schreibt, der Geist Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und dadurch erleben wir Gottes Liebe. Durch den Geist Gottes, der in unsere Herzen ausgegossen wird. Also Gott selbst, der Geist Gottes, die dritte Person der Trinität, verbindet sich ganz tief mit dem Kern unserer Person. Das Herz ist der Sitz von Wille, von Gefühlen, von unserer Persönlichkeit. Der zentralste Punkt unseres Lebens. Und Paulus sagt, dorthin will Gott einziehen. Der Atem Gottes in der Mitte unserer Person. Im bereits zitierten Wochenlied heißt es, wir sind nicht mehr die Knechte der alten Todesmächte und ihrer Tyrannei. Der Sohn, der es erduldet, hat uns am Kreuz entschuldet. Auch wir sind Söhne und sind frei. Das macht theologisch voll Sinn, dass wir Söhne sind, aber wir sind auch Töchter. Söhne und Töchter Gottes. Und Kinder Gottes zu sein, heißt geliebt und deshalb frei zu sein. Frei davon, dass wir uns durchsetzen müssen. Frei davon, mich behaupten zu müssen. Frei davon, meinen Wert mir oder anderen beweisen zu müssen. Frei von der Angst, zu kurz zu kommen. Und frei dazu, von mir selber absehen zu können. Frei, andere wahrzunehmen und ihre Interessen über meine zu stellen. So wie Jesus. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Es gibt einen katholischen Heiligen, der vielleicht nicht so wahnsinnig bekannt ist. Vielleicht kennt ihn jemand. Sein Name war Damian de Voister. Er war belgischer Mönch und Missionar auf Hawaii. Er ist geboren 1840 und war ein ziemlich taffer Typ, der eigenhändig mehrere Kapellen und kleine Kirchen gebaut hat, von rüstiger Gesundheit. Und er hatte den Wunsch, auf die Insel Molokai zu kommen. Das ist eine Insel der hawaiianischen Inselgruppe und 1873 ist er dort in ein sehr schwer zugängliches Gebiet gereist, wo eine Kolonie von 600 Leprakranken gelebt hat, die von der Gesellschaft ausgeschlossen war. Und sein Wunsch war es, mit diesen Menschen zu leben, ihnen zu dienen, bei ihnen zu sein. Der lebte dort, diesen Menschen gedient, hat Kirchen gebaut, hat mit ihnen Gottes Liebe geteilt und er ist 1885 selbst erkrankt an Lepra und 1889 im Alter von 49 Jahren verstorben. Er wurde 2005 selig und 2009 heilig gesprochen. Er wird der Apostel der Leprakranken genannt. Für mich ist Damian de Voister ein Beispiel für die Freiheit der Kinder Gottes. Die Freiheit, das Wohl anderer über mein Wohl zu stellen. Die Freiheit, die langfristige Perspektive ernster zu nehmen als die kurzfristige. Die kurzfristige wäre gewesen, ich bleibe auf der Insel, wo es sicher ist. Da lebe ich länger, da werde ich nicht krank, das ist viel entspannter. Aber langfristige Perspektive war, ich möchte diesen Menschen dienen, zu denen keiner hingeht. Und ich bin bereit, mein Leben, meine Gesundheit einzusetzen dafür. Der Dienst an den Ausgestoßenen statt mein eigenes Wohl. Wie die Eltern, Sen Lei und Xu Weidong, die die langfristige Perspektive haben. Und die ist ihnen wichtiger als die kurzfristige, die nächsten Jahre vielleicht irgendwie entspannt zu leben. Oder eben wie Jesus im Garten Gethsemane, der ringt, weint und Angst hat. Und der dann doch sagt, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Der die langfristige Perspektive sieht, uns zu retten, uns zu erlösen. Und nicht die kurzfristige, sein Leben zu retten. Zum Schluss ein Gedanke. Jesus charakterisierte mal den besten Freund, den man sich wünschen kann, so: Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Das macht Jesus zum besten Freund, den wir uns vorstellen können. Denn er gab sein Leben nicht nur für seine Freunde, sondern auch für seine Feinde, in der Hoffnung, dass sie zu Freunden werden. Ich möchte schließen, indem ich den Text vorlese, des Wochenliedes, was wir nicht singen können, weil wir aus den Büchern singen. Aber wir werden gleich eine kurze Zeit der Stille, im weitesten Sinne Stille, haben. Falls ihr noch keine Notizen gemacht habt und etwas notieren möchtet, habt ihr die Gelegenheit, diesen Zettel zu nehmen und was aufzuschreiben, was euch vielleicht beschäftigt, wichtig geworden ist, was ihr vielleicht die Woche vertiefen möchtet oder umsetzen. Heik wird dazu etwas spielen, die Melodie von diesem Lied, das ich jetzt gerne vorlesen möchte. Das Kreuz ist aufgerichtet, das Gesangbuch Nummer 94. Das Kreuz ist aufgerichtet, der große Streit geschlichtet, dass er das Heil der Welt in diesem Zeichen gründe, gibt sich für ihre Sünde der Schöpfer selber zum Entgelt. Er wollte, dass die Erde zum Stern des Kreuzes werde, und der am Kreuz verblicht, er sollte wiederbringen, die sonst verloren ging. Dafür gab er zum Opfer sich. Er schonte den Verräter, ließ sich als Missetäter verdammen vor Gericht. Schwieg still zu allem Hohne, nahm an die Dornenkrone, die Schläge in sein Angesicht. So hat es Gott gefallen. So gibt er sich uns allen. Das Ja erscheint im Nein, der Sieg im Unterliegen, der Segen im Versiegen, die Liebe will verborgen sein. Wir sind nicht mehr die Knechte der alten Todesmächte und ihrer Tyrannei. Der Sohn, der es erduldet, hat uns am Kreuz entschuldet. Auch wir sind Söhne und sind frei.